Deutschlandfunk. Der Tag.
Уважаемые друзья, сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 километров.
An seine lieben Freunde wendet sich Russlands Präsident Putin heute in einer weiteren Fernsehansprache vor inzwischen vertrauter Kulisse. Holzvertäfelte Wand, russische Flaggen rechts und links. Beide Hände auf einem Schreibtisch spricht der Kriegsherr von 1000 Kilometern Front und dass die eigenen Truppen nicht nur Neonazi-Einheiten gegenüberstünden, sondern inzwischen auch der gesamten Militärmaschine des Westens. Dann der entscheidende Satz. Putin kündigt eine Teilmobilmachung an. Begründung in seinen Worten: Schutz des Heimatlandes, seiner Souveränität und territorialen Integrität, Sicherheit des Volkes und der Menschen in den befreiten Gebieten.
Ich считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Was bedeutet diese Teilmobilmachung für Russlands Krieg in der Ukraine? Was bedeutet sie für Putin? Wir sprechen mit unserer Expertin Gesine Dornblüt. Eine wichtige Entscheidung ist heute auch in Berlin gefallen. Der Staat will den taumelnden Energieriesen Uniper jetzt komplett übernehmen. An der Gasumlage will Wirtschaftsminister Robert Habeck aber trotzdem festhalten. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem 21. September 2022. Ich bin Jasper Barenberg. Schon seit Jahrzehnten schürt der Westen Hass auf Russland, will das Land zerstören, hat das Volk in der Ukraine in den Krieg gegen Russland gestürzt, während das Nazi-Regime in Kiew Terror und Gewalt gegen die eigene Bevölkerung entfesselt. Das war die Begleitmusik Putins in seiner rund 15-minütigen Rede, in der er die Teilmobilmachung angekündigt hat. Was meint Putin damit? Das war meine erste Frage an unsere Russland-Expertin Gesine Dornblüt.
Ja, das hat Wladimir Putin heute Morgen in seiner Rede eigentlich selbst nochmal erklärt. Es geht um Reservisten, das heißt um Männer, die irgendwann eine militärische Ausbildung gemacht haben, die Berufe haben, die gebraucht werden und die Kampferfahrung haben. Die werden einberufen und zwar hat das schon begonnen. Es sollen zum Beispiel Ärzte in Moskau eine Einberufung bekommen haben. Die werden ausgestattet mit Uniformen, mit Waffen, was man sonst so braucht, werden dann vorbereitet, so Putin, und dann in den Einsatz geschickt.
Ich habe das ja immer so verstanden, dass Wladimir Putin gerade mit diesem Beharren darauf, dass es sich um eine begrenzte militärische Spezialoperation handelt, dass das auch immer bedeutet hat, dass er davor zurückschreckt und auf keinen Fall den Eindruck erwecken will, dass jetzt im Grunde genommen das ganze Land in diesen Krieg hineingezogen wird. Wie viel davon ändert sich jetzt, wenn du da schon wieder Einschränkungen machst, was die möglichen Auswirkungen dieser Teilmobilmachung angeht?
Ja, das ist wirklich schwer zu beurteilen bisher. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen abwarten. Es ist so, dass in der Gesellschaft, ich sage immer so Pi mal Daumen, 80% der Bevölkerung sind das, was wir früher Mitläufer nannten. Also das sind Leute, die entweder für den Krieg sind, den sie nicht so nennen, oder die sich raushalten und die sich der Illusion hingeben und der Selbsttäuschung, dass sie damit irgendwie nichts zu tun haben. Und das wird ja durch dieses Reden von einer Sonderoperation, die begrenzt ist, dadurch wird das ja auch verstärkt und ermöglicht den Leuten einfach, sich selber zu täuschen. Und je nachdem, wie viele Leute jetzt eingezogen werden und auch aus welchen Bereichen, also wenn das jetzt Ärzte sind in Moskau zum Beispiel, Moskau hat bisher nicht gekämpft oder wenig gekämpft, Männer aus Moskau. Das ist auch ein Kritikpunkt, der aus den Regionen in Russland kommt, dass eben nur die armen Leute, die keine Alternative haben, keine anderen Arbeitsplätze haben, dass die eben in den Krieg ziehen, weil sie da auch Verdienstmöglichkeiten sehen und dass sie aber da für das reiche Moskau kämpfen. Das ändert sich jetzt natürlich, wenn zum Beispiel Ärzte aus Moskau eingezogen werden. Also das wird ganz wesentlich, denke ich, davon abhängen, wie sich diese Teilmobilisierung, in welchem Tempo auch, wie sich das entwickelt. Putins Sprecher Peskow hat heute Vormittag gesagt, das sei jetzt nicht alles von einem Moment auf den anderen, sondern das werde Schritt für Schritt gehen und sich ein bisschen hinziehen. Und man versucht eben von Regierungsseite auch die Leute zu beruhigen. Auch der Verteidigungsminister hat heute Morgen gesagt, Studenten würden nicht eingezogen, Wehrdienstleistende müssten nicht an die Front. Also das sind alles so Versuche, die Wogen zu glätten.
Ein bisschen Beruhigungspillen, so klingt es für mich. Um sozusagen die Erkenntnis erst einmal noch nach hinten zu schieben, dass sich jetzt für größere Teile der russischen Gesellschaft tatsächlich etwas ändert, dass der Preis, der aufgerufen wird für diesen Krieg, doch spürbar wird in größeren Teilen der Gesellschaft. Das ist noch nicht für dich ausgemacht, dass das tatsächlich so kommt.
Nee, aber beachtlich finde ich, dass es jetzt schon heute Aufrufe zu Protesten gibt. Zum Beispiel von einer Organisation, die heißt Vesna. Das ist eine nicht registrierte Bewegung, wurde 2013 in St. Petersburg gegründet, eigentlich als Bewegung gegen Autoritarismus. Und die haben in den letzten Jahren sich dann verstärkt um Wahlbeobachtung gekümmert. Und in diesem Jahr eben machen sie Aktionen gegen den Krieg. Und die haben bei Telegram 40.000 Follower, haben aufgerufen, heute Abend in allen russischen Städten auf die zentralen Plätze zu ziehen und zu protestieren, eben weil es darum geht, es kann jetzt, wer einberufen wird, sich nicht mehr wehren. Es geht darum, Ehemänner, Söhne, Brüder möglicherweise zu verlieren. Die sagen auch, deren Slogan ist gegen die Mogilisierung. Das hat nichts mit Mogeln zu tun, sondern Magila, das heißt Grab, also eigentlich gegen das massenweise Begraben sozusagen der männlichen Bevölkerung. Und es wird sehr, sehr spannend werden zu sehen, wie viele Menschen da heute Abend sich auf die Straße trauen und ob das die sind, die wenigen, vielleicht 10%, die sowieso offen gegen den Krieg sind, oder ob da vielleicht auch jetzt sich Leute solidarisieren, die sich bisher nicht positioniert haben.
Das müssen wir alles also noch abwarten, aber fest steht ja mit dem heutigen Tag, es wird so sein, dass von diesen potenziell 300.000 Reservisten einige, viele, alle dann irgendwann eingezogen werden. Und es wird so sein, wenn wir das andere noch hinzunehmen, was uns beschäftigt in den letzten Tagen, diese angekündigten Referenden in den besetzten Gebieten, dass Russland also möglicherweise drauf und dran ist, die zum russischen Staatsgebiet zu erkennen. Wenn man beides in den Blick nimmt, was siehst du, wie sieht die Antwort Russlands, wie sieht die Antwort Putins jetzt eben aus, nach den ja zum Teil herben Rückschlägen an der militärischen Front?
Ganz kurz eine Bemerkung, ich glaube, von Referenten können wir nicht sprechen, das sind Scheinreferenten, da versucht Russland sowas wie Abstimmungen zu inszenieren, aber natürlich hat das mit freier Willensäußerung nichts zu tun.
Ganz wichtig,
ja. Ich glaube, dies beides zusammengenommen, also diese Annexion, darauf läuft es ja hinaus, der Gebiete und die Teilmobilmachung, das sind beides Versuche, Entschiedenheit und Stärke zu zeigen, vielleicht auch in gewisser Weise vorzutäuschen, wobei Russland zurzeit schwach ist, so schwach eigentlich wie nie und auch Putin schwach wie nie. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, vor wenigen Tagen der Gipfel der verschiedenen Autokraten, vor allen Dingen waren es in Samarkand in Usbekistan, da hat Putin ganz schön zu spüren bekommen, dass er für seinen Krieg gegen die Ukraine keinen Rückhalt hat. Vier Staatsführer, mit denen er sich getroffen hat, haben ihn warten lassen. Und wir sind das seit Jahren gewohnt, dass Putin die Leute warten lässt. Erdogan hat ihn untergehakt in einer, das sah man in einem Video, dass die beiden eingehakt in einen Saal gehen. Das wäre vor Monaten unvorstellbar gewesen. Da hat Putin also breitbeinig neben Erdogan gesessen und den sehr starken Mann markiert. Da hat sich einiges verkehrt in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, Putin musste jetzt in die Offensive gehen und reagieren. Und was diesen beiden Schritten gemeinsam ist, ist ein Signal einerseits an die Bevölkerung in Russland, andererseits aber auch an den Westen, nämlich, dass Russland reagieren wird. Es ist so, dass die aus russischer Sicht dann ist es, wenn die Ukraine die besetzten Gebiete befreit, ein Angriff auf dann russisches Gebiet. Wie gesagt, das ist die russische Sicht. Da kommt die Militärdoktrin ins Spiel, die russische. Die sieht vor, dass sich Russland im Falle eines Angriffs auf russisches Territorium mit allen Mitteln verteidigen darf, auch mit Atomwaffen. Selbst wenn das Land mit konventionellen Waffen angegriffen wird. Und das hat, da kommen wir wieder zu dieser Atomdrohung, die in Russland ja sehr, sehr schnell und sehr oft benutzt wird. Dann wird immer mal wieder deeskaliert, aber es ist eben ein Drohinstrument, mit dem, von dem sich ja viele Menschen einschüchtern lassen und von dem auch Putin heute Morgen wieder gesprochen hat. Er hat dazu gesagt, dass die Atomwaffen eingesetzt würden als Reaktion. Er hat dem Westen unterstellt, der Westen wolle Russland mit Atomwaffen angreifen. Das ist nicht belegt. Ich würde sagen, es ist eine Falschbehauptung und auch Schutzbehauptung von russischer Seite. Das heißt aber, er hat diese atomare Drohung selbst in gewisser Weise auch wieder eingeschränkt. Aber das Kalkül in Moskau dürfte sein, dass man eben mit diesen Schritten und mit dieser Rhetorik möglicherweise doch Anhänger oder Entscheider im Westen finden könnte, die jetzt sagen, ach nein, jetzt wollen wir doch wieder wegen einer möglicherweise drohenden Eskalation nicht weiter schwere Waffen an die Ukraine liefern.
Das also zur Frage, wie der Westen jetzt damit umgehen muss, mit diesen Drohgebärden, die da auch drin stecken. Aber nochmal zurück zu Putin. Kann man das anders lesen, was er jetzt heute verkündet hat und unabhängig davon, wie exzessiv er von diesem Instrument Gebrauch macht, dass Putin damit auch signalisiert und das auch so meint, wie er es sagt, dass er auf keinen Fall ein Jota zurückweichen wird, dass er auf keinen Fall akzeptieren könnte, dass er in die Defensive geraten ist, in dieser militärischen Auseinandersetzung, sondern dass er alles in die Waagschale werfen wird, um seine Ziele, die er sich gesetzt hat, zu erreichen.
Das sieht so aus. Das ist auch nichts Neues. Das war in den letzten Monaten auch so. Putin ist nie zurückgewichen. Ich denke, es wird spannend werden, ob Russland tatsächlich alle besetzten Gebiete, die jetzt diese Scheinabstimmung durchführen werden, alle annektiert. Es gab gestern und heute verschiedene Äußerungen aus Moskau. Da war nur vom Donbass die Rede. Das ist mir aufgefallen. Vielleicht ist das eine Petitesse und hat keine Bedeutung. Aber vielleicht heißt es auch, dass diese nach dem 24.02. besetzten Gebiete noch nicht vollständig auf der Liste stehen in Russland, der Gebiete, die man auf keinen Fall zurückgeben will. Das ist so ein Aspekt, den ich noch interessant finde und wo man genauer hingucken muss. Aber es sieht auf jeden Fall zurzeit danach aus, dass Russland auf jeden Fall darauf bestehen wird, Teile Russlands für sich zu behalten und da wirklich, wie du sagtest, bereit ist, alles in die Waagschale zu werfen. Und für Putin geht es ja auch um seinen eigenen Machterhalt, das dürfen wir ja auch nicht vergessen.
Wie gestern über die Ad-hoc-Mitteilung von Fortum und Uniper bereits schon angekündigt, wird die Bundesregierung ihr Engagement bei Uniper verstärken. Deutschland wird 99% der Anteile von Uniper übernehmen.
Trocken und nüchtern, ganz im Stil eines Buchhalters, hat Robert Habeck die Entscheidung heute in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Der Staat übernimmt also vollständig die Kontrolle über den größten Gasimporteur im Land. Damit geht die gesamte Debatte über die Versorgung mit Gas, über staatliche Eingriffe, staatliche Entlastungen für die explodierenden Preise in eine nächste Runde. Und auch die beschlossene Gasumlage wird jetzt schon von vielen einmal mehr in Frage gestellt. Wir wollen das Stück für Stück sortieren mit Jörg Münchenberg in unserem Berliner Studio. Hallo Jörg.
Hallo Jesper.
Eingestiegen war der Staat bei Uniper ja schon im Sommer. Warum jetzt die vollständige Übernahme, die komplette Verstaatlichung sozusagen?
Naja, weil sich die Lage bei Uniper tatsächlich dramatisch verschärft hat. Der Gazprom hatte seine Gaslieferungen über Nord Stream 1 komplett eingestellt. Damit ist diesem Gasversorger Uniper quasi eine wichtige Versorgungsquelle weggebrochen. Gleichzeitig muss der Konzern ja seine Lieferverpflichtungen erfüllen, also zu deutlich höheren Preisen Gas auf dem Weltmarkt zukaufen. Ja, das hat dann eben am Ende jetzt dazu geführt, dass das Unternehmen noch mehr Verluste angehäuft hat, an manchen Tagen angeblich bis zu 100 Millionen Euro. Und da hat am Ende einfach das erste Hilfspaket nicht gereicht. Und gleichzeitig ist Uniper ja für 40% der Gasversorgung hierzulande zuständig. Also, da sagt der Minister, so ein Konzern kann man nicht pleite gehen lassen. Deshalb ist da der Staat jetzt eingesprungen.
Robert Habeck sagt, Uniper ist einfach zu wichtig für die Versorgung mit Gas. Too big to fail, kann man ja auch sagen. Haben wir noch in Erinnerung aus früheren Zeiten. Und sagt also, die Bundesregierung konnte gar nicht anders als diesen Schritt gehen. Gibt es irgendjemanden heute, der das erst einmal anders sieht oder anders beurteilt?
Also nach meiner Übersicht nicht so wirklich. Die Reaktionen sind eigentlich durch die Bank, dass man sagt, das war jetzt richtig und notwendig. Die Gewerkschaft Verdi zum Beispiel hat mit Verweis auf die Versorgungssicherheit gesagt, das sei der richtige Schritt gewesen, aber natürlich auch für die Beschäftigten wichtig. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat auch von einem Schritt in die richtige Richtung gesprochen und müsse die Bundesregierung darauf achten, dass sie jetzt Gas aus vielen Ländern bezieht, also Uniper dann in Zukunft. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung spricht zwar von einer bitteren Pille, dennoch müsse eben dieser systemrelevante Versorger gestützt werden. So. Ja, und selbst die Union ist dafür, aber sagt natürlich, das hätte man alles schon viel früher haben können, der Schritt komme viel zu spät. Aber wie gesagt, unter dem Strich ist der Tino doch ziemlich einhellig, dass man sagt, das war jetzt wichtig.
Und wenn du jetzt sagst, also zuletzt sind da offenbar Verluste von 100 Millionen Euro am Tag angefallen und die Lage hat sich jetzt noch dramatisch verschärft in der letzten Zeit. Das bedeutet dann aber auch, was jetzt noch Verluste eines Privatunternehmens waren, von Uniper nämlich, das sind jetzt in Zukunft, wenn das einmal alles administrativ umgesetzt ist, eben Verluste des deutschen Staates. Und das heißt auch, alles, was jetzt an Verlusten weiter anfällt, das muss dann quasi die Bundesregierung, das muss der Staat, das muss auch Steuergeldern ausgeglichen werden, oder nicht?
Also das hängt davon ab, was aus der Gasumlage wird. Da sind wir schon beim nächsten Thema sozusagen. Also Fakt ist, diese Verstaatlichung wird ein bisschen dauern. Das geht nicht von heute auf gleich. Da müssen ja Anteile übernommen werden. Das muss natürlich notarisch auch alles beglaubigt werden und so weiter. Also das könnte Wochen, wahrscheinlich eher sogar Monate dauern. Und deswegen sagt ja Robert Habeck, soll die Gasumlage ja erstmal zum 1. Oktober kommen, diese 2,4 Cent je Kilowattstunde, die ja alle Gaskunden bezahlen müssen. Und davon wird natürlich dann auch Uniper profitieren, denn die Umlage ist ja dazu da, dass diese erhöhten Beschaffungskosten für die Gasimporteure ausgeglichen werden zu 90%. Also erst einmal, um auf deine Frage zurückzukommen, ist der Steuerzahler da nicht in der Bütt. Aber die Frage ist eben, was wird aus der Gasumlage? Das gibt es ja eine heiße Diskussion darüber. Und da ist dann eben, genau, könnte das am Ende natürlich dann doch beim Steuerzahler landen. Aber ich will vielleicht nochmal ein paar Zahlen nennen, weil das ja doch ganz interessant ist, was das jetzt alles kostet. Also Uniper hat ja jetzt schon eine Kreditlinie über 13 Milliarden durch die staatliche KfW-Bank bekommen. Davon sind 11 Milliarden schon abgerufen worden. Jetzt kostet diese Verstaatlichung 8,5 Milliarden Euro. Plus es gibt eine neue Kreditlinie über 7,5 Milliarden. Also unabhängig, was draus wird mit dem Konzern, kostet das jetzt schon wirklich eine Stange Geld.
Ist die größte Übernahme in der sozusagen Geschichte der Bundesrepublik, habe ich aufgeschnappt. Das scheint ja zu stimmen bei den Beträgen oder scheint plausibel zu sein bei den Beträgen. Stellen wir vielleicht die Frage, wie viel das am Ende alles noch kosten könnte. Mal einen Augenblick zurück, weil du gesagt hast, jetzt der nächste Streitpunkt ist natürlich die ohnehin ja schon von Anfang an umstrittene Gasumlage. Jetzt argumentieren ja viele, da gibt es einen Haufen Stimmen heute, die sagen, eigentlich ist mit dieser Entscheidung, dass daraus ein staatlicher Konzern wird, über kurz oder lang, eigentlich jede Grundlage entfallen, weiter auf dieser Gasumlage zu bestehen. Was sind da die Argumente?
Ja, also da muss man auch wirklich sagen, ist schon mal dicker Streit innerhalb der Koalition vorprogrammiert, denn die FDP, das FDP-geführte Finanzministerium, sagt, eine Gasumlage sei auch möglich, wenn das Unternehmen verstaatlicht wird. Das müsse man eben nur entsprechend ausbuchstabieren. Also davon, da will man überhaupt nichts davon wissen, dass die Gasumlage jetzt gestrichen wird. Weil da geht es natürlich um viel Geld. Ursprünglich soll ja die Gasumlage bis zu etwas über 30 Milliarden Euro einspülen. Und das könnte dann eben zum Beispiel beim Finanzministerium oder beim Finanzminister landen. Habeck, um auf die Zweifel zu sprechen zu kommen, sieht finanzverfassungsrechtliche Probleme.
Frage ich mich von Anfang an, seit dieser Begriff in der Welt ist, was um Himmels Willen ist damit gemeint?
Naja, also wenn ein verstaatliches Unternehmen Einnahmen noch zusätzlich aus einer Umlage kassiert, dann wäre das ja faktisch wie eine Extrasteuer. Und das Ding ist aber nur, dass diese Extrasteuer, diese Umlage, soll ja nur von den Gaskunden bezahlt werden. Das heißt also, nur ein bestimmter Personenkreis, nämlich die Gaskunden, müssen dann ein staatliches Unternehmen stützen. Ja, und
das klingt ja schwierig in der Tat.
Ja, und obwohl eigentlich faktisch ja alle Bürger zugleich Anteilseigner an Uniper wären, denn das wurde ja von Steuergeldern gerettet. Also da kann man schon die Frage stellen, ist das gerecht? Den Punkt hat zum Beispiel heute auch die SPD aufgemacht. Ja, und deswegen will man das eben jetzt alles nochmal prüfen, innerhalb dieser 3 Monate, bis die Verstaatlichung tatsächlich unter Dach und Fach ist. Aber wie gesagt, der Streit innerhalb der Koalition, der ist da vorprogrammiert. Denn am Ende geht es eben um viel Geld, weil wenn die Umlage wegfällt, dann muss sie irgendwie ersetzt werden. Und da ist die Frage, durch was und durch wen.
Also sagt die FDP im Moment, unter anderem in Gestalt ihres Finanzministers öffentlich, Christian Lindner heute, also da gibt es überhaupt kein verfassungsrechtliches Problem. Das haben wir auch schon längst geklärt und dem Wirtschaftsministerium mitgeteilt. Das ist alles total solide und wasserdicht. Und der Habeck sagt heute immer noch, nee, wir prüfen das hier noch intern und jetzt nehmen wir uns die Zeit, die das ohnehin dauert, bis diese Verstaatlichung vollzogen ist. Locker, also circa 3 Monate und dann gucken wir das. Das heißt, genau. Die FDP sagt, wir können das so weitermachen und schielt schon auf die 30 Milliarden, die das einbringt. Und der Robert Habeck sagt, ja, ich weiß nicht, ob das klappt und mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Möglicherweise müssen wir uns in 3 Monaten dann schon das nächste ausdenken. Also so viel Verunsicherung ist ja doch jetzt schon wieder in der Diskussion, dass wir gar nicht wissen, bleibt die Gasumlage, die soll jetzt kommen zum 1.10., aber wie lange sie bleibt, ist im Moment dann unklar.
Das stimmt, genau so ist das und natürlich geht es am Ende darum, da sind wir dann wieder natürlich auch an den parteipolitischen Linien oder großen Projekten. Die FDP will natürlich in jedem Fall unbedingt die Schuldenbremse im kommenden Jahr wieder einhalten, wenn da jetzt plötzlich 30 Milliarden finanziert werden müssten aus dem Bundeshaushalt.
Irgendwann geht es dann nicht mehr.
Das geht dann nicht mehr, genau. Und deswegen will man das natürlich um jeden Preis verhindern, vermeiden. Es ist eine juristische Frage. Meine Einschätzung wäre, es spricht wirklich viel dafür, dass die Umlage eigentlich nicht haltbar ist, wenn Uniper die Verstaatlichung unter Dach und Fach ist. Aber wie gesagt, nur ein bisschen Zeit ist und es soll jetzt geprüft werden.
Und bis dahin werden sich SPD auf der einen Seite und Grüne auf der anderen Seite auf den Standpunkt stellen. Also wenn das irgendwie nur Probleme machen könnte oder nicht ganz koscher ist, dann werden wir neue Finanzierungsquellen auftun müssen. Und bis dahin wird die FDP tapfer argumentieren, nein, nein, das ist alles völlig okay und wir können die 30 Milliarden da einplanen. Und das, ich meine, das sagt der Habeck ja auch, das ist quasi als Brücke gedacht, um jetzt erstmal die Löcher zu stopfen, die jetzt weiter anfallen.
Genau. Und weil natürlich ist der, es geht ja übrigens auch nicht nur um Uniper, es gibt ja auch VNG, ein anderer großer Gasimporteur, auch der hat natürlich massive Schwierigkeiten. Und da muss man sich übrigens auch drüber klar sein, also wenn jetzt wirklich Uniper verstaatlicht wird, spricht auch viel dafür, dass bei anderen strauchelnden Gasimporteuren, die also speziell von diesem Russlandgeschäft so abhängig sind, auch da wird der Staat letztlich einspringen. Also insofern wird es in jedem Fall sowieso teurer.
Letzte Frage. Mir ist durch den Kopf gegangen, dass es ja durchaus Beispiele gibt aus den letzten Jahren, wo der Staat eingestiegen ist bei Unternehmen. Lufthansa ist mir da eingefallen, die jetzt all das zurückgezahlt haben, was sie da bekommen haben. Und dann war unter dem Strich klar, also der Staat hat sogar noch Geld eingenommen, hat sogar noch Geld verdient bei diesem, wenn man so sagen will, Geschäft. Ist bei Uniper und dem, was noch kommen mag, eigentlich jetzt schon klar, das wird eher ein Milliardengrab werden in den nächsten Jahren, als dass da irgendwie irgendwann Geld wieder auch zurückkommt.
Also Stichwort Lufthansa, greift doch gerne die Union auf, dass sie eben darauf verweist, da hat man dann ja über 700 Millionen Euro hat der Bund Gewinn gemacht, nachdem er seine Anteile wieder verkauft hat. Ich bin mir da nicht so sicher. Lufthansa hatte ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das war ja nur wegen Corona unter die Räder gekommen. Beim Geschäftsfeld Gas jetzt von Uniper ist das eben was anderes. Da hat man ja über Jahrzehnte lang vermeintlich günstiges russisches Gas eingekauft, konnte es dann teuer weiterreichen an die Stadtwerke. Dieses Geschäftsmodell existiert heute so nicht mehr. Und dann ist schon die Frage, wie stellt sich Uniper da auf? Außerdem kommen eben diese ganzen Milliardenbürgschaften jetzt dazu. Die Kredite, die müssten ja auch irgendwann zurückgezahlt werden. Also es spricht einiges dafür, dass es doch für den Steuerzahler ziemlich teuer wird. Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach, der sieht das natürlich anders. Der hat heute gesagt, das ist ein gutes Investment für die Steuerzahler. Aber okay, das ist ja natürlich auch sein Job, das zu sagen.
Ja, das wird sich noch erweisen müssen, ob das hält. Jörg, ich habe einiges besser verstanden jetzt nach unserem Gespräch. Vielen Dank dafür.
Gerne.
So, das war's im Grunde für heute. Eine Empfehlung möchte ich aber noch loswerden. Vernichtungskrieg, Genozid, faschistischer Imperialismus. Mit solchen Begriffen wird Russlands Krieg gegen die Ukraine ja inzwischen oft umschrieben. Der Vergleich zu Hitler ist auch schon in der Welt. Helfen uns diese Schlagworte, das Geschehen besser zu begreifen, oder verstellen sie eher den Blick auf die Wirklichkeit? Meine Kollegin Johanna Herzing hat aus dieser Frage ein Stück für unsere Reihe Hintergrund im Deutschlandfunk gemacht, unter dem Titel Brutal, zerstörerisch, faschistisch, NS-Vergleiche und der Ukraine-Krieg. Ist gut 18 Minuten lang und bis zur letzten Sekunde ein Gewinn, finde ich jedenfalls, in unserer Mediathek abrufbar. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen 21. September 2022. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.